Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Das Thema Machtmissbrauch in der Yoga-Community, dieses Thema ist präsent. Das heißt aber nicht, dass da tatsächlich sehr viel darüber gesprochen wird. Und fast alle Yogaschulen mit ihren Gurus haben feststellen müssen, dass diese Gurus und Leitfiguren ihre Macht missbraucht haben.
Das ist ein Phänomen, was wir grundsätzlich beobachten, wenn Menschen von massiver Gewalt, insbesondere wenn sie von sexuellem Missbrauch betroffen sind, dass sie oft sehr lange brauchen, sich zu äußern, sich Hilfe zu holen. Da gibt es die Angst, es wird mir nicht geglaubt. Da gibt es die Sorge, wenn der Täter, in dem Fall der männliche Täter, dann auch so eine Lichtgestalt ist für viele andere. Ne? Dann weiß man natürlich, gegen was für eine Macht man tatsächlich sich hier positioniert.
Es fehlen in der Tat ganz klare Reglements oder Schutzkonzepte, auch von Yoga-Gruppen, dass eben auch Yoga-Praktizierende vor den Übergriffen solcher spirituellen Meister geschützt werden.
Yoga ohne Guru. Wie kann Machtmissbrauch verhindert werden? Eine Sendung von Mechthild Klein.
Im November 2023 nimmt eine Hundertschaft der französischen Polizei den Yoga-Guru Grégorien Bivolaru und mehr als 40 seiner Mitarbeiter fest. Die Polizei befreit außerdem 26 Frauen im Großraum Paris. Der heute 72-jährige Rumäne sitzt seitdem in Frankreich in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Ihm werden Vergewaltigungen, organisierte Entführungen und Machtmissbrauch vorgeworfen. Ermittelt wird auch in Deutschland, wo einige Yogaschulen Verbindungen zu Bivolarus Yoga-Organisation MISA haben. Bivolarus Fall ist einer der weltweit spektakulärsten. Die jüngere Geschichte des Yoga ist voll von solchen Vorwürfen. Machtmissbrauch, Manipulation, sexuelle Übergriffe.
Wir können eigentlich in keine große Tradition gucken, ohne nicht mindestens einen Vorwurf von Machtmissbrauch dort zu finden. Also es ist wirklich sehr verbreitet.
Sagt Pia Witthöft. Die Psychologin leitet in Berlin eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Als ausgebildete Yogalehrerin mit eigenem Institut für integrative Yoga-Psychologie beobachtet sie jedoch ähnliche Muster in der Yoga-Szene.
Das sind in der Regel genau sind es sie, die an der Spitze stehen, aber fast immer auch viele andere mit Verantwortung. Also die auch selbst aktiv Täter sind, meistens sind es wirklich männliche Täter oder die das System decken und unterstützen.
Das Thema Machtmissbrauch in der Yoga-Community, dieses Thema ist präsent. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich viel darüber gesprochen wird.
Christine Rübesamen ist Chefredakteurin von Yoga Easy und ebenfalls Yogalehrerin. Sexuelle Gewalt erfuhren Yoga-Übende in Ashrams in Indien genauso wie in Yoga-Studios in den USA oder in Deutschland. Immer wieder gab es Vorwürfe hinter vorgehaltener Hand. Erst als einzelne Schülerinnen die Übergriffe publik machten, löste das Wellen der Empörung aus. Etwa als die Yogalehrerin und Podcasterin Rachel Brayton 2017 bei Instagram dazu aufrief, MeToo-Geschichten aus dem Yoga zu teilen.
Und dann sind Skandale der Reihe nach aufgepoppt und fast alle Yogaschulen mit ihren Gurus haben feststellen müssen, dass diese Gurus und Leitfiguren ihre Macht missbraucht haben.
Yogi Bhajan. Gegen den Gründer der Kundalini-Bewegung wurden Anfang 2020 Missbrauchsvorwürfe durch eine ehemalige Mitarbeiterin bekannt. Später beschuldigten ihn Hunderte seiner früheren Anhängerinnen in den USA der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung.
Bikram Chaudhry, der Gründer des Bikram oder Hot Yoga. Er wurde 2013 in den USA wegen mehrfacher Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und ist untergetaucht.
Patabi Joyce, der Gründer des Ashtanga-Yoga in Indien, fasste Schülerinnen, während sie komplizierte Yoga-Posen übten, an die Brust und in den Schritt. Er penetrierte sie sogar teilweise. Niemand wagte zu protestieren.
John Friend, amerikanischer Begründer des Anusara-Yoga. Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass der Yoga-Lehrer seine Macht ausgenutzt hatte, um Sex mit zahlreichen Schülerinnen zu haben. Er wurde zwar vom Verband ausgeschlossen, ist aber inzwischen mit einer neuen Yogaschule wieder aktiv.
Christine Rübesam verfolgt die Skandale der Yoga-Gurus schon lange. Sie findet den Fall von Swami Vishnu Devananda besonders markant, den Begründer von Shivananda Yoga im Westen, eine der größten Yogaschulen weltweit, die auch in Deutschland Ableger hat. Vishnu Devananda verstarb 1993. 10 Jahre später wandte sich Julie Salter, seine persönliche Assistentin, an die Organisation. Sie hatte jedoch den Eindruck, dass das Management eine Aufarbeitung verweigerte. Erst 2019, 26 Jahre nach dem Tod des Gurus, machte sie dann bei Facebook öffentlich, dass er sie über 3 Jahre hinweg sexuell missbraucht habe.
Da hat die Shivananda-Schule diesen Skandal vermeintlich untersucht, aber doch sehr schnell unter den Teppich wiedergekehrt.
Doch ein Teil der Shivananda-Schülerinnen in den USA vernetzte sich auf der Suche nach Wahrheit.
Und da hat dann tatsächlich ein durch Crowdfunding finanziertes Projekt, das Satya-Projekt, nochmal dieses Thema untersucht und versucht, investigativ tatsächlich rauszufinden, was der sich da zu Schulden hat kommen lassen. Also ich würde sagen, da sieht man, wie das geschäftliche Zentrum von Shivananda eigentlich versagt hat.
Warum brauchte Julie Salter so lange, bis sie den sexuellen Machtmissbrauch öffentlich machte?
Das ist ein Phänomen, was wir grundsätzlich beobachten, wenn Menschen von massiver Gewalt, insbesondere wenn sie von sexuellem Missbrauch betroffen sind, dass sie oft sehr lange brauchen, sich zu äußern, sich Hilfe zu holen. Da gibt es die Angst, es wird mir nicht geglaubt. Da gibt es die Sorge, gerade wenn jemand, also wenn der Täter, in dem Fall der männliche Täter, dann auch so eine Lichtgestalt ist für viele andere, ne? Dann weiß man natürlich, gegen was für eine Macht man tatsächlich sich hier positioniert. Dass es nicht nur eine Anklage gegen ihn ist, sondern dass es unheimlich viele gibt, die ihn wahrscheinlich verteidigen werden.
Ein solcher Machtmissbrauch, das ist ja meistens eine Kombination, sexuell und psychologisch oder spirituell, und die Betroffenen besonders hart trifft, weil das in einem vermeintlich geschützten Raum passiert, in dem sich oft auch Leute sicher fühlen wollen, die vielleicht diesen Schutz auch gerade brauchen.
Für Yoga-Praktizierende kommt so ein Übergriff aus heiterem Himmel. Denn sie hoffen ja auf eine spirituelle Führung durch den Guru oder Yogalehrer, auf Fortschritte auf ihrem Weg. Dann kommt ein Yogalehrer und bietet zum Beispiel eine Massage an, weil er angeblich Verspannungen sieht bei einer Yogaschülerin. Das kann ein Vorwand sein, um sie unangemessen anzufassen oder zu Sex zu drängen. Solche Fälle gibt es in den USA genauso wie in Deutschland. Häufig kommt es nicht zu Anzeigen. Manchmal aber doch. Im November 2022 verurteilte das Göttinger Amtsgericht einen 65-jährigen Yogalehrer wegen sexueller Nötigung zu einer Bewährungsstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann 2 Frauen gegen ihren Willen bei einer Massage im Intimbereich berührt hatte. Das Vertrauen zwischen Lehrenden und Praktizierenden wird durch solche Übergriffe schwer missbraucht.
Das ist besonders übel, weil viele Menschen dann in eine Yogaschule gehen, um sich wieder in der Yoga-Terminologie mit sich selbst zu verbinden, also wieder ihrem Bauchgefühl besser zu vertrauen, ihrer Intuition. Und dann kommt der Lehrer, irgendwas fühlt sich komisch an, fühlt sich flau an. Und es wird ihnen aber gesagt, nee, dein Gefühl ist falsch, das ist hier schon richtig, du bist ja auf dem Weg, das sind Hindernisse, die du überwinden musst. Das heißt, sie sind im tiefsten Innersten maximal verwirrt, verunsichert, verletzt, und das kann dann wirklich Jahre dauern, bis sie wieder sagen, ja, ich habe da recht gehabt, das war einfach nicht okay.
Nach sexuellem Machtmissbrauch quälen Zweifel und Scham die Opfer, sagt Matthias Pöhlmann. Der Theologe beschäftigt sich als evangelischer Weltanschauungsbeauftragter auch mit Guru-Bewegungen. Er verweist auf das Selbstverständnis des Meisters oder Gurus, der sich als spirituell weit fortgeschritten ansieht. Einige nutzen das für sich aus.
Der spirituelle Meister trägt ja in sich einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und es gibt eben manche, die auch ihre, ich möchte sagen, narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale ausleben.
Die Gurus versprechen Begleitung in einer scheinbar chaotischen Welt, so Pöhlmann. Das spreche viele an, die eine spirituelle Heimat suchen, jenseits der Auswüchse der Konsumgesellschaft. Die autoritäre Seite werde von den Schülerinnen oft nicht wahrgenommen.
Man sucht nach klaren Strukturen, nach Orientierung. Und das kann dann dazu führen, dass der spirituelle Meister diese Anhängerinnen und Anhänger massiv an sich bindet, dass er sagt, hier in der Gruppe findest du dein wahres Ich im Gegenüber zu dieser bösen, unerleuchteten Welt. Und so entstehen dann Abhängigkeiten.
Abhängigkeiten, die es leichter für Gurus und Yoga-Lehrende machen, Grenzen zu überschreiten. Eine Steigerung beobachtet Pöhlmann bei manchen Yogis des sogenannten Tantrismus, wo der Guru vorgibt, Einblick in höhere Praktiken zu haben. Es kann dann ein Täuschungsversuch sein, wenn der Meister auf einen Mangel bei der Schülerin verweist und Hilfe anbietet.
Von weit außen betrachtet klingt das alles total absurd, aber in sehr viel subtilerer Weise werden viele Aspekte aus dem Yoga eben oft auch benutzt, um zu erklären, warum man bestimmte, zum Beispiel sexuelle Praktiken oder Berührungen ausführt an Schülerinnen, dass man sagt, so, das ist dafür da, um dein Herzchakra zu öffnen oder dein Sexualchakra ist blockiert und ich kann dir dabei helfen. Und wenn wir das nicht wieder in Flow bringen, dann hast du überhaupt gar keine Chance, weiter aufzusteigen in deiner Entwicklung. Aber ich habe eine Idee, wie wir es machen können.
Dann kann sich der Yogalehrer praktisch alles erlauben. Weil er Schülerinnen so manipuliert, dass sie den sexuellen Praktiken zustimmen, ist es keine Vergewaltigung, sondern spiritueller Missbrauch. Etwas, das das deutsche Strafrecht nicht kennt.
In der Rechtsprechung ist es immer ganz schwierig. Wenn solche Fälle vor Gericht kommen, dann heißt es, es sind erwachsene Menschen, die wussten, worauf sie sich einlassen. Aber, und das erleben wir zunehmend auch in der Beratung, wir sprechen auch gerne von spiritueller Gewalt und spirituellem Missbrauch, der hier auch ausgeübt wird.
Was so eine wichtige Rolle spielt, ist, dass in spirituellen Gemeinschaften Abhängigkeit oft subtil ist und ganz viel entsteht durch das Bedürfnis der Mitglieder der Gemeinschaft, irgendwo dazuzugehören, weiterzukommen, auf dem spirituellen Weg zu reüssieren und so weiter oder eben auch schlicht und einfach Begleitung für die spirituelle Praxis zu bekommen. Und wenn die Gemeinschaften starke Machtstrukturen haben mit viel Autorität, dann fördert das eben auch Regression der Mitglieder.
Das heißt, dass am Ende der Schüler sich komplett unterordnen muss. Die Psychologin Pia Witthöft hat das vor Jahrzehnten in ihrer Yogalehrerausbildung selbst erlebt.
Ich erinnere mich an ein Mantra, was wir bei der Ausbildung singen sollten. Diene, Liebe, gib, reinige, meditiere und verwirkliche. Bis hierhin geht's noch. Ja, mit etwas Widerstand. Pass dich an, gleich dich an, füg dich ein. Und da ging es dann bei mir nicht mehr. So, diese ausdrückliche Einladung, sich zu unterwerfen im Dienste der spirituellen Entwicklung sozusagen.
Und dann machen sich Menschen klein. Vielleicht auch, weil sie Bestätigung suchen. Weil jeder Mensch Beziehung und Bindung braucht, sagt Pia Witthöft. Im autoritären System vieler Yoga-Traditionen finde Beziehung und Bindung nicht ohne Hierarchie statt. Es gebe dann immer an der Spitze jemanden, der der Erwachsene ist, und die Yoga-Lernenden nehmen die Rolle eines Kindes ein.
Das kann auch eine Erlösung fast sein, wenn man aus so einem anstrengenden Alltag dann in sein Yoga-Zentrum geht und da darf ich dann Kind sein. Also das würde wahrscheinlich niemand so von sich erzählen, aber die Wirkung, ich muss jetzt hier nicht mehr denken, ich habe hier keine Verantwortung, das machen jetzt alles die anderen, ich singe einfach mit, ich mache einfach mit und fertig. Das hat was mit einem Bedürfnis zu tun, was in einer Gesellschaft, die unglaublich leistungs- und effizienzorientiert ist, ganz viele Menschen haben. Also ein Bedürfnis, was schmerzlich nicht bedient wird.
Einfach mitmachen. In so einer Atmosphäre kann es sehr schwer sein, sich gegen Übergriffe zu wehren.
Da geht es darum, dass Menschen, wenn sie in so engen Abhängigkeiten sind, dass sie aufgrund dieser Abhängigkeiten einfach oft nicht die Kraft haben, sich ganz entspannt und voller Selbstbewusstsein hinzustellen und zu sagen, hey, Moment, das möchte ich nicht.
Wenn der Yogalehrer immer auf ein Podest gestellt wird, kann der Abschied vom Guru nicht gelingen. Dazu braucht es Augenhöhe. Der Yogalehrer kann zwar die Körperübungen, die Asanas präsentieren, aber deshalb ist er nicht automatisch spirituell weit fortgeschritten. Das steht bei modernen westlichen Yoga-Ikonen im Netz auch nicht mehr im Mittelpunkt. Sie bieten Yoga vor allem für die Menschen an, denen es um den gesundheitlichen Nutzen geht. In der Shivananda-Schule gibt es zwar keinen Nachfolger für Vishnu Devananda, aber ungeachtet der Vorwürfe wirkt der Meister doch weiter. Sehr viele Yoga-Lehrende in Deutschland haben ihre Ausbildung in seinen Schulen gemacht oder in einer der anderen Schulen, deren Guru ihre Macht missbraucht haben. Christine Rübesam fordert, dass Reflexion über Macht in die Yoga-Lehrerausbildung gehört. Die ethischen Fundamente im Yoga heißen ja nicht nur Ahimsa, also nicht schädigen, und Satya für Wahrhaftigkeit, sondern auch Asteya, nicht stehlen, beziehungsweise keine Gier. Der evangelische Theologe Matthias Pöhlmann vermisst eine Selbstverpflichtung der Yogaschulen und Verbände, in der sexuelle Beziehungen zwischen Lehrenden und Schülern ausdrücklich abgelehnt werden.
Es fehlen in der Tat ganz klare Reglements oder Schutzkonzepte, auch von Yoga-Gruppen, dass eben auch Yoga-Praktizierende vor den Übergriffen solcher spirituellen Meister geschützt werden.
Immerhin. Der hierzulande größte Verband, der Berufsverband der Yoga-Lehrenden in Deutschland, BD Yoga, hat ein Beschwerdeverfahren eingerichtet, das dem Verband einräumt, übergriffige Yoga-Lehrende aus dem Berufsverband auszuschließen. Seit dem Jahr 2000 gibt es berufsethische Richtlinien, zu deren Einhaltung sich alle Mitglieder verpflichten, teilt der Verband auf DLF-Anfrage mit.
Nachdem zunehmend mehr Missbrauchsfälle im Yoga bekannt wurden, wurden die berufsethischen Richtlinien 2020 in Hinblick auf emotionalen Missbrauch und sexualisierte Gewalt im Yoga angepasst und ergänzt. Zu einem Ausschluss aus dem Verband aufgrund von sexuellen Übergriffen oder Machtmissbrauch kam es bisher nicht. Mitglieder treten in der Regel aus dem Verband aus, wenn ihnen bekannt wird, dass ihnen der Ausschluss droht.
Zu einer guten Präventionsarbeit gehört ebenso eine Stärkung der Schülerposition. Auch eine klare Distanzierung der Verbände von Tätern kann zeigen, dass Machtmissbrauch nicht toleriert wird. So hat sich zum Beispiel der Verband Yoga Vidya von Swami Vishnu Devananda öffentlich losgesagt. Und nicht nur seine Bilder vom Altarverband, sondern auch seine Bücher aus dem Angebot genommen. Menschen mit Missbrauchserfahrung aus dem Yoga fühlen sich oft alleingelassen. Bis sie den Weg in eine Beratungsstelle finden, können viele Jahre vergehen. Der Theologe Matthias Pöhlmann sieht externe Hilfe und Beratungen als extrem wichtig an, weil dort eben nicht Vertreter aus der Yogaschule zuhören.
Das ist ja auch erstmal ein enormer Schritt, wenn man sich eingestehen muss, ich bin jahrelang diesem Weg gefolgt und bin letztendlich auch einem übergriffigen Meister aufgesessen. Das ist eine bittere Erkenntnis, eine große Scham, auch Trauer über verlorene Jahre. Und überhaupt erstmal wieder Vertrauen zu finden, sich jemandem auch anzuvertrauen, das ist oft für manche wirklich ein schwerer Weg.
Denn Missbrauchsbetroffene verlieren häufig ihre Freunde, den Glauben an Gerechtigkeit und ihre geistige Heimat. Der evangelische Sektenbeauftragte Pöhlmann rät eher davon ab, mit Wut im Bauch alleine das Erlebte publik zu machen, weil es da starken Gegenwind und öffentliche Diffamierungen geben kann. Stattdessen sei es hilfreich, sich zunächst zu vernetzen und im Internet mit anderen Betroffenen auszutauschen.
Wo eben dann die Sprachlosen auch eine Stimme bekommen, die Opfer auch sich zusammenfinden. Und wir sagen immer, auch solche Betroffeneninitiativen sind ganz, ganz wichtig. Das stärkt auch die Einzelnen, weil sie wissen, ich bin kein Einzelfall.
Sollte Yoga zukünftig besser ohne Guru oder Lehrer an der Spitze unterrichtet werden? Das ist für viele Anhänger undenkbar. Doch die Realität zeigt längst, dass sich in den Großstädten des Westens viele Yoga-Studios abseits der alten Guru-Linien entwickelt haben. Doch auch moderne Yoga-Lehrende können zu Tätern werden. Es braucht immer Menschen, die hinsehen, Missstände benennen und aufdecken.
Sie hörten Yoga ohne Guru. Wie kann Machtmissbrauch verhindert werden? Eine Sendung von Mechthild Klein. Es sprachen Jonas Beck, Katja Franke und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Shukri Gustmann. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Luisa Mayer. Produktion Deutschlandfunk 2024.